Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Am 21. September 1945 bin ich gestorben. So beginnt der Film, über den wir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Wir sind hier beim Podcast über das Studio Ghibli und da darf einer natürlich nicht fehlen. Ihr kennt ihn mittlerweile schon. An meiner Seite Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Hallo Shaggy.
Ja, tragisch fangen wir an. Genauso tragisch fing auch dieser Film an, über den wir heute sprechen werden. Die letzten Glühwürmchen.
Ach je.
Ach je, das sagst du vollkommen richtig. Also, oh, das war nochmal schwierig, den jetzt tatsächlich nochmal zu sehen. Also ich liebe diesen Film ja wirklich. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber ich kann diesen Film irgendwie mir nicht anschauen. Ich bin dann immer zu fix und
also fertig. Ich liebe ihn ein bisschen mehr.
Ja, das glaube ich. Also ich bin dann auch immer fix und fertig. Ich habe ihn mir jetzt extra zweimal nochmal angeschaut. Einmal auf Japanisch mit deutschen Untertiteln und einmal auf Deutsch nochmal. Aber ja, fangen wir doch mal an, lieber Thomas. Worum geht's in diesem Film?
Also, der Film führt uns nach 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ins japanische Kobe. Der 14-jährige Seita Yokokawa und seine 4-jährige Schwester Setsuko verlieren während eines amerikanischen Bombenangriffs das Dach überm Kopf, wobei auch die Mutter schwer verletzt wird und kurz darauf stirbt. Ihr Vater, ein Offizier, ist auf einem Marinestützpunkt und nicht erreichbar, weshalb die Kinder nun bei ihrer Tante unterkommen müssen. Seita versucht Setsuko, soweit es ihm möglich ist, von allen Belastungen des Krieges fernzuhalten und verbringt seine Zeit hauptsächlich damit, seine Schwester aufzuheitern und abzulenken. Dadurch sind die beiden allerdings ein Dorn im Auge der Tante, die Meinung vertritt, dass nur wer arbeitet, auch was Gutes zu essen verdient hat und wirft Seita vor, kein gesellschaftlicher Nutz zu sein. Dadurch, in seinem Stolz verletzt, beschließt Seita mit Setsuko das Haus der Tante zu verlassen und in einen höhlenartigen Unterschlupf außerhalb der Stadt zu ziehen. Auf sich selbst gestellt und abgeschnitten von jedem sozialen Umfeld, beginnt nun ein Überlebenskampf der beiden Kinder, dem erst Setsuko und bald darauf auch Seita unterliegen, in dem beide aufgrund von Unterernährung sterben. Die letzten Glühwürmchen wird aus der Sicht von Seita erzählt, der dem Zuschauer bereits zu Anfang des Films mitteilt, so wie du eben zu Beginn des Podcasts, dass er am 21. September 1945 gestorben ist. Danach sieht man ihn in Form von Rückblenden, wie er die Erlebnisse seit dem Bombenangriff und dem Tod der Mutter nacherlebt.
Ja, der Film ist 1988 in die Kinos gekommen. Isao Takahaka hat Regie geführt, hat auch das Drehbuch geschrieben. Der Film basiert auf der autobiografischen Kurzgeschichte Das Grab der Leuchtkäfer von Akiyuki Nosaka, dessen Schwester auch im Zweiten Weltkrieg verhungert, verstorben ist. Und er hat überlebt, aber sehr, sehr viele Parallelen hat er in dieser Kurzgeschichte verarbeitet. Und es war auch erst nicht klar, dass er dies wirklich die Freigabe erteilen würde für eine Verfilmung. Es gab ja verschiedene Produktionsfirmen, die es gerne verfilmen würden. Letzten Endes hat ein Takahaka ihn überzeugt, dass er der Richtige wäre, um diesen Film um diese Kurzgeschichte zu verfilmen. Und ich glaube, da ist ihm auch ein Kunstgriff gelungen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich den Film anschaut, wie immer bei Ghibli-Filmen, die Detailverliebtheit ist beeindruckend. Und gerade vor allem die Bilder, die gezeigt werden von Kobe nach dem Bombenangriff, die Stills quasi, die nicht bewegten Bilder, die Hintergrundbilder, das ist, egal wie schrecklich es aussieht, wirklich jedes Bild einfach ein Meisterwerk. Und die meisten der Zeichner die an dem Film gearbeitet haben, haben den Krieg ja schon gar nicht mehr miterlebt, sondern es war eigentlich Takahata der Einzige, der quasi beurteilen konnte, wie die Hintergründe, wie das zerbombte Kobe aussehen muss. Und der Autor der letzten Glühwürmchen, also der Nasaka, als der die Hintergrundbilder gesehen hat, konnte es hundertprozentig bestätigen, dass es wirklich tatsächlich so ausgesehen hat. Also man muss sich das mal vorstellen, da ist der Hintergrund gezeichnet worden von Leuten, die es nicht erlebt haben, und die, die es erlebt haben, haben es als genauso in Erinnerung.
Puh, also ich bin immer noch, allein wenn ich drüber rede, schon sehr, sehr mitgenommen. Also das ist ein Film auf jeden Fall, der mich nicht so positiv zurücklässt wie Totoro. Wir haben es aber schon auch in dem letzten Podcast gesagt, die beiden Filme sind ja parallel damals ins Kino gekommen. Das sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnen.
Ja, man ging ja davon aus, dass Totoro eigentlich kein finanzieller Erfolg werden würde und hat deswegen Totoro und die Glühwürmchen als Double Feature gezeigt. Und interessanterweise hatte man zuerst Totoro gezeigt als Vorfilm und dann die Glühwürmchen als Hauptfilm sozusagen. Und nachdem die Leute durch Totoro mit guter Laune in den zweiten Film gegangen sind, haben sie dann bereits nach 20 Minuten das Kino verlassen, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben, die gute Stimmung, in der sie durch Totoro geraten sind, sich versauen zu lassen. Und daraufhin hat man kurzerhand das Ganze umgestellt, hat gesagt, man zeigt erst die Glühwürmchen und dann Totoro sozusagen als Tröster hinten dran als zweites. Und ich denke, das war dann auch die richtige Entscheidung.
Die richtige Entscheidung. Also da viele konnten wahrscheinlich nach dem Film erstmal nicht aufstehen, mussten noch da auf ihren Kinosesseln sitzen bleiben und hatten dann Totoro, um dann nochmal wirklich runterzukommen, kann man nicht sagen, eher wieder hochzukommen wahrscheinlich. Ja, so, das ist wahrscheinlich eher der bessere Ausdruck dafür. Der Film ist übrigens damals nicht im Verlag Tokuma Shoten erschienen, wie ein Großteil der Ghibli-Filme, sondern als Verleihfirma trat auch der Verlag des Romans auf, Shinchosa, sprich, die haben auch heute noch die Rechte. Das ist auch einer der Gründe, warum der Film zum Beispiel nicht bei Netflix, wie ein Großteil der anderen Ghibli-Filme, zu sehen ist, oder auch damals nicht zu Disney zeitweise gewandert ist und deswegen auch anders vermarktet wird, auch in anderen Ländern. Das ist der Grund dessen. Lass uns mal ganz kurz, was wir ja selten machen, ist auch über die deutsche Synchronarbeit sprechen. Da sind nämlich auch wirklich große Namen am Werk. Gerrit Schmidt-Voss unter anderem, der spricht Saita. Und das ist ja jemand, den man hierzulande auch kennt als deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio zum Beispiel oder Jim Parsons, Wentworth Miller, also ganz bekannte Namen, die er synchronisiert hat. Oder auch die Mutter Ulrike Stürzenberger, auch eine bekannte deutsche Synchronsprecherin, die unter anderem Kate Winslet, Jennifer Aniston, Patricia Arquette und so Leute spricht. Also da hat man wirklich Namen, große Namen der hiesigen Synchronszene an Land gezogen. Aber man muss sagen, die deutsche Synchronarbeit, die ist auch wirklich gut in diesem Film, oder?
Die ist exzellent, muss ich wirklich sagen. Also ich habe den Film bis jetzt eigentlich immer auf Deutsch gesehen und habe ihn mir jetzt für den Podcast das erste Mal auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Und ich muss sagen, dass die deutsche Synchronisation mich tatsächlich emotional noch mehr gepackt hat als die japanische Originalversion. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind die Subtexte schlecht oder aber egal, normalerweise mache ich das bei Animes genau umgekehrt. Also ich habe früher mit Deutsch angefangen und mittlerweile schaue ich es mir, wenn es möglich ist, eigentlich nur noch auf Japanisch mit deutschen Untertiteln an, weil es einfach wirklich besser ist. Aber bei den letzten Glühwürmchen werde ich mich für die Zukunft, wenn ich ihn mir nochmal anschaue, tatsächlich für die deutsche Version entscheiden.
Ja, kann man hier auf jeden Fall die Empfehlung geben, auch mal die deutsche Version zu sehen oder gesehen zu haben oder anzuschauen, wenn man es noch nicht getan hat, weil das lohnt sich auch wirklich. In Deutschland ist der Film übrigens erst 2002, damals von dem heutigen Kase, das ist auch der bekannteste Anime-Verlag oder einer der bekanntesten, rausgebracht worden auf Videokassette, falls das einige von euch noch kennen.
Was war das?
Damals, erstmal, das sind diese quadratischen Dinger. Witzigerweise, eine kleiner Funfact, meine Freundin hat eine Arbeitskollegin, ist noch jung, hat da neu angefangen und hat gesagt, ja, ich hatte früher mal so einen Film, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das waren diese auf diesen quadratischen Dingern. Die kannten VHS-Kassetten nicht mehr, so alt sind wir schon, dass die einige Leute das heute nicht mehr namentlich wissen. Ja, lass uns aber in dem Fall wieder zurück zum Film kommen. Ich habe Takahata hat hier Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben. Wir haben ja sonst auch in den letzten Folgen immer Filme von Miyazaki gehabt. Das ist jetzt so der erste Takahata-Film, den wir besprechen. Wie siehst du seine Arbeit hier und wie stehst du generell zu ihm?
Gut, Takahata hat ja eigentlich bis jetzt für Ghibli-Geschichten, und das ist ja, wir sprechen ja jetzt quasi hier erst über die zweite wirkliche Ghibli-Verfilmung. Nee, die dritte. Wir hatten ja Laputa, da war Takahata Produzent mit Totoro. Hat Takahata gar nichts zu tun gehabt, weil er hat ja parallel zeitgleich an den Glühwürmchen gearbeitet. Allerdings ist Takahata ja eigentlich der Regie-Veterane. Ne? Zu dem Zeitpunkt war Miyazaki ja eigentlich noch ein Frischling, kann man sagen. Takahata hat ja schon in den 60er Jahren Regie geführt. Und Miyazaki hat ja, glaube ich, erst irgendwann Mitte der 70er mit Lupin das Schloss des Cogliostro das erste Mal Regie geführt. Ja, und zum Beispiel auch bei Heidi hat ja auch Takahata Regie geführt. Also man kennt eigentlich Takahata eher als Regisseur. Und eigentlich hat er, wenn man sich seine früheren Werke anguckt, wirklich sehr fröhliche, sehr lebendige Filme gemacht, die auch tatsächlich eher was für Kinder gewesen sind. Und jetzt das erste Mal wirklich einen richtig schweren Film, der eigentlich überhaupt nicht kindertauglich ist. Sehr witzig ist da natürlich auch die FSK-Bewertung des Films. Die FSK-Bewertung liegt bei 6, glaube ich, bei 6 Jahre. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, der eigentlich erst ab 16 angeguckt werden sollte, weil er wirklich traumatisiert.
Ja, im Lexikon des internationalen Films wird auch die Empfehlung ab 16 ausgesprochen. Ich glaube, bei dem FSK hat sich jemand gedacht, ach, ein Zeichentrickfilm. Ja. Gut, mit Krieg im Zeichentrickfilm. Aber das kann ja, das 6 reicht wahrscheinlich aus. Aber nee, mit 6 Jahren sollte man diesen Film definitiv nicht gesehen haben. Ich habe ja gesagt, das ist ein autobiografische des Werkes. Der Autor Nosaka hat das Buch unter dem deutschen Namen Das Grab der Leuchtkäfer übrigens veröffentlicht. Der hat sich ja lange da gegen eine Verfilmung gewehrt, aber als er das Storyboard von Takahata gesehen hat, war er überzeugt und beeindruckt von der Detailverliebtheit des Regisseurs und auch, dass ja jedes einzelne Reiskorn so wirklich auch so fein gezeichnet wurde. Das hat ihn überzeugt und er hat da den Zuschlag gegeben und dieser Film wird ja weitläufig auch als Antikriegsfilm bezeichnet. Aber ich weiß nicht, hast du das Interview mal mit Takahata gesehen, wo er gesagt hat, was er eigentlich aussagen wollte?
Ja, das habe ich natürlich gesehen. Und das finde ich auch sehr interessant, weil die meisten Menschen, die Glühwürmchen gesehen haben, sagen eigentlich immer, oh, die armen Kinder, der arme Seta irgendwie und die böse, böse Tante und wie konnte das alles passieren und warum wurde den Kindern so übel mitgespielt? Aber witzigerweise ist das gar nicht die Aussage gewesen, die Takahata eigentlich in den Film gelegt hat. Er wollte eigentlich eher darauf aufmerksam machen, dass wenn man sich dazu entscheidet, sich außerhalb der Gesellschaft stellen zu wollen, dass die Überlebenschancen dafür relativ gering sind. Er sieht es eigentlich so, dass Seta tatsächlich schuld am Tod von Setsuko ist. Und das ist auch tatsächlich meiner Ansicht nach der Fall.
Klar, also man kann sich natürlich in seine Lage hineinversetzen. Er ist ein kleiner Junge und als sie dann bei dieser Tante leben mussten, ist die Tante sicherlich auch nicht wirklich sehr, sehr gut mit ihm umgegangen. Aber in der japanischen Kultur oder vielleicht auch in unserer Kultur, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen erstmal eher einordnen und nicht diese naive Vorstellung zu haben, dass man als Kind dann eigentlich den richtigen Weg geht, sondern man muss auch auf die Älteren hören, auch wenn die vielleicht nicht immer recht haben. Und hätte er damals die Tante nicht verlassen, dann wäre der Film auch nicht so ausgegangen, wie er ausgegangen ist.
Ja, dann hätte ein ganzes Stück an Dramaturgie auf jeden Fall gefehlt.
Ja.
Und also ich habe eigentlich auch nie irgendwie eine Träne vergossen wegen Seta, muss ich sagen, sondern eigentlich immer nur wegen seiner kleinen Schwester Setsuko, weil die wirklich für all das, was passiert ist, irgendwie überhaupt gar nichts konnte. Die halt weder die Entscheidung mittragen konnte, wie wird ihre Zukunft aussehen, wie wird oder die gemeinsame Zukunft von den beiden. Letztendlich ist sie nur einfach der Spielball von verschiedenen Personen gewesen. Ja, und deren Opfer ist sie am Ende letztendlich geworden.
Wie findest du den Zeichenstil? Der ist jetzt in einigen Stellen nicht so detailverliebt, wie wir es vielleicht bei Totoro gesehen haben. Ja, sehr realistisch gehalten in vielen Dingen. Mal abgesehen von den Szenen mit den Glühwürmchen, auf die kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen.
Also ich finde, dass dieser Film schon das erste Mal Szenen gehabt hat, die es vorher bei Miyazaki nicht gab in den Filmen und die Miyazaki dann aber später aufgegriffen hat, wie zum Beispiel die ersten Wimmel-Szenen. Am Anfang zum Beispiel die Flucht vor den der Bevölkerung, vor den Brandbomben, die Amerikaner geworfen haben. Wie da alles durcheinander rennt irgendwie und eine unglaubliche Bewegung in den Bildern ist, das ist so in der Form eigentlich vorher nicht zu sehen gewesen in irgendwelchen Animes, meiner Ansicht nach. Ich habe es jedenfalls vorher nicht gesehen. Hm. Und dann gibt's allerdings auch noch, wie das halt ja früher der Fall gewesen ist, in Anime-Filmen, doch relativ viele Standbilder, wo dann ja quasi auch das Studio Ghibli dann später von abgekommen ist und wirklich versucht hat, immer alles in Bewegung zu setzen. Aber ich finde, dass auch diese Standbildmomente nicht dem Film absolut nicht schaden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Form antiquiert wirkt, alt wirkt oder so, sondern ich finde, der Zeichenstil ist, ich empfinde ihn als sehr frisch und auch sehr lebendig, muss ich sagen.
Ja, und auch sehr, wie ich es gesagt habe, ich finde, sehr realistisch auch gehalten in vielen Dingen. Außer diese Szene ganz am Anfang zum Beispiel, als Saito stirbt und diese Dose rausgeworfen wird und dann diese Glühwürmchen da rausgehen, dann ist es in diesem Rot gehalten, als eher so geisterhafte Erscheinungen zu sehen sind. Dann ist es fantastisch, also im Sinne nicht von fantastisch, sondern im Sinne von Fantasie geladen.
Jenseitig. Ich meine, immer dann, wenn quasi die Rückblenden zu sehen sind, oder wenn Seta sich selbst und beobachtet, was in der Vergangenheit passiert ist, sind das ja quasi jenseitige Momente, weil er ist ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon tot. Und die sind dann immer in dem Film immer rot eingefärbt, während der Film ansonsten eigentlich eher in Brauntönen gehalten ist.
Und man leidet einfach so mit Setsuko mit. Du hast es richtig gesagt, mit ihr leidet man, mit Saita vielleicht auch, ja, okay, aber er ist ein Junge, klar, mit verschuldet auch, aber trotz allem ist er trotz allem ein Junge.
Ja, und die Dramatik überhaupt, finde ich, die kommt erst eigentlich relativ gegen Ende. Also nachdem Setsuko dann schon gestorben ist, dann gibt's ja noch eine Sequenz, was auch eine wirklich meine Lieblingssequenzen im Film ist, wo es quasi wieder eine Art Rückblende gibt, wo man sie sieht, wie sie vor diesem höhlenartigen Unterschlupf spielt und eigentlich die ganze Zeit über alleine ist. Und auch, es gibt ja auch den Moment, wo sie schon halb verhungert ist und sie liegt schon irgendwie halb bewusstlos irgendwie im Gras und Seta kommt und ist erleichtert, dass sie noch nicht gestorben oder dass sie überhaupt noch lebt und sagt ihr, ich werde dir jetzt was zu essen besorgen und dann gehe ich nie wieder weg. Und Setsuko sagt, ist mir egal, ich will nichts essen, Hauptsache du bist bei mir, du bleibst bei mir irgendwie. Und dieses Mädchen ist eigentlich nicht aufgrund von Unterernährung gestorben, sondern das Mädchen ist eigentlich an Vereinsamung gestorben. Weil Seta eigentlich nie wirklich da gewesen ist. Er hat immer gedacht, er muss Verantwortung übernehmen, hat aber war kaum in der Lage, für sich selbst Verantwortung übernehmen zu können. War eigentlich immer nur auf der Suche und auf dem Sprung und eigentlich war Setsuko die ganze Zeit alleine und diese Szene, wo sie in dieser Rückblenden-Szene am Bach an diesem See sitzt und mit sich selbst Schnick, Schnack, Schnuck spielt. Und sie kann nur verlieren. Der ganze Film steckt so dermaßen voller Metaphern, das ist unglaublich.
Also es fällt mir auch schwer, tatsächlich die Augen zuzuhören, weil mich das schon wieder total runterzieht. Also es ist wirklich tragisch. Wichtig für die Dramaturgie des Films ist sicherlich aber auch, wie in so vielen Filmen des Studio Ghiblis, die Musik auch. Und die Musik ist ja auch hier extrem tragend.
Ja, also ich empfinde die Musik als melancholisch auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Es ist eigentlich die Hauptmelodie ist eigentlich eine beschwingte Melodie, der aber eine gewisse Schwere auch durch die Instrumentierung zugefügt worden ist, die in ihrer Fröhlichkeit, die sie hätte ausstrahlen können, schon eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit packt.
Ja.
Und das ist eigentlich genau das, was der Film auch widerspiegelt. Also der Film wechselt ständig ab zwischen wirklich ganz schönen Momenten, wo man sich irgendwie mit den Kindern mitfreuen kann, und dann im nächsten Moment wieder irgendwas, wo man einen Schlag in die Magengegend bekommt.
Das hast du ja schön ausgedrückt, ist vielleicht auch falsch gesagt. Aber du hast ja auch jetzt im Vorfeld gesagt, gerade die Musik ist ja auch so entscheidend. Deswegen haben wir uns entschieden, auch bei unseren Kriterien auch einen neuen Punkt wieder einzubringen, wo wir gemerkt haben, okay, das gehört sicherlich zum Studio Ghibli-Film, das muss man auf jeden Fall auch bewerten, und das ist die Musik.
Auf jeden Fall.
Wir haben jetzt die Musik als neuen Kriterienpunkt mit hinzugenommen, und dadurch ergibt sich auch bei den letzten beiden Filmen gibt's eine neue Punktzahl, da kommen wir aber gleich dann dazu. Ich möchte gerne noch so ein paar Easter Eggs oder so ein paar Sachen ansprechen, die wir später auch nochmal ansprechen werden, weil in den Ghibli-Filmen tauchen ja immer wieder verschiedene Referenzen zu anderen Filmen auf, und werden wir auch nochmal drüber sprechen, wenn wir dann dabei sind. Aber bei Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel gibt's ja auch zwei Easter Eggs. Zum einen die Zugszene ähnelt sehr auch dieser Zugszene, genau. Es ist sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt's auch noch eine Szene, als der Zug abfährt, sieht man ein Mädchen da stehen, das die gleiche Kleidung wie Setsuko trägt, bisschen älter wohl, aber es ist die identische Kleidung wie Setsuko in den letzten Glühwürmchen. Also das
und auch dieselbe Frisur. Aber dieser Moment, dieses Mädchen auf dem Bahnsteig, ist so kurz nur im Endeffekt zu sehen. Das sind wirklich nur 2-3 Frames. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe versucht, da mal das Bild zu stoppen, genau in dem Moment, wo dieses Mädchen auf dem Bahnsteig zu sehen ist. Und ja, von den Klamotten und von der Frisur könnte das Setsuko sein, aber dieses Mädchen ist wesentlich älter. Ja. Also ich würde sie irgendwie auf 9 oder 10 schätzen und nicht irgendwie auf 4.
Ja, älter ist sie definitiv. Also das schon, da hast du vollkommen recht. Nun ja, gibt's noch irgendwas, was du zu dem Film sagen magst, oder wollen wir zu unserem Kriterien kommen, zu unserer Einordnung?
Naja, also nochmal auf die Synchronisierung sollten wir mal zurückkommen. Da gibt's noch einen sehr interessanten Fact, das habe ich so noch vorher in anderen Filmen nicht erlebt oder nicht gehört, dass es so gemacht worden ist. Jedenfalls im Original auf Japanisch, dass das Mädchen, was Setsuko gesprochen hat, das war auch nur 4 oder 5 Jahre alt. Und man hat dem Mädchen nicht zugetraut, dass die auf den fertigen Film ihre Dialoge, also ihre Texte sprechen könnte. Deswegen hat man das einfach mit ihr im Vorfeld schon aufgenommen, hat halt immer gesagt, hier, sag jetzt mal dieses, sag jetzt mal jenes. Und dann hat man anschließend den Anime drumrum gebaut. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil das habe ich noch nicht gehört vorher, dass das irgendjemand mal gemacht hätte.
Das passiert tatsächlich auch in den seltensten Fällen. Aber klar, ich finde den Ansatz richtig, bei so einem jungen Kind das zu machen. Und ich finde, es wirkt dadurch auch, klar, wir sind des Japanischen, ich noch weniger mächtig als du, aber ich finde, das macht es auch noch mal berührender, wenn man das wirklich so hört und das, also und so weiß. Macht das für mich jetzt noch mal eine Spur trauriger.
Ja, wobei aber dann einfach noch mal die deutsche Synchronfassung, das Mädchen, was Setsuko gesprochen hat, die hat einen ganz, ganz großartigen Job gemacht.
Ja, Wie gesagt, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, die deutsche Synchronisation ist hier wirklich herausragend. Es lohnt sich, diesen Film auch auf Deutsch zu schauen. Das werden wir nicht bei jedem Film sagen. Ich glaube, das ist hier auch eine große Ausnahme, dass wir das hier nochmal kundtun. Aber lass uns jetzt zu unserer Auswertung kommen, lieber Thomas. Bist du bereit?
Ja.
Wir haben ja jetzt 6 Punkte vorher, das heißt, es verändert unsere Rechnung. Deswegen müssen wir ja ganz kurz auch nochmal auf die letzten Filme zurückkommen. Da haben wir jetzt auch noch den Punkt Musik eingebaut, nachträglich. Deswegen verändert es zumindest teilweise auch die Endpunktzahl der Filme jeweils. Wie war es denn bei Das Schloss im Himmel? Da haben wir dir ja Musik jetzt auch noch Punkte gegeben. Wie war deine Musikzahl? Begründe es mal kurz.
Gut, also bei Laputa, dem Schloss im Himmel, würde ich sagen, ist die Musik sehr sehr wichtig für den Film, weil gerade in den actionreichen Szenen die Musik halt wirklich sehr unterstützend wirkt. Aber ansonsten hat die Musik nicht ganz so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Hab sie aber als wirklich wichtig empfunden und hab ihr deshalb irgendwie 6 Punkte gegeben.
Ich habe der Musik auch 6 Punkte gegeben, aus nahezu den gleichen Gründen, wie du das jetzt getan hast. Dadurch verändert sich aber wirklich nichts an der Gesamtpunktzahl, weil da waren wir schon im Durchschnitt bei 6 Punkten.
Ganz genau. Und jetzt kommt noch unser persönlicher Geschmack mit 6. Also letztendlich bleibt der letztendliche Punktestand von 12 bestehen.
Genau, bei uns beiden in dem Fall sogar. Da waren wir mal einer Meinung. Wie sieht's denn aus bei Totoro? Wie wichtig war da die Musik für dich? Hat die dir etwa gefallen?
Nein, überhaupt nicht. Also nein, ganz. Also Totoro, die Musik zu Totoro ist perfekt. Also es gibt da wirklich nichts dran zu meckern. Ich hatte das im Podcast ja schon erwähnt. Mich hat das alles so ein bisschen an Peter und der Wolf erinnert. Jeder wichtige Protagonist hat quasi, kam es mir jedenfalls so vor, seine eigene Musik, seine eigene Melodie gehabt. Und das ist tatsächlich auch ein Soundtrack, den höre ich mir auch privat ständig und regelmäßig an. Und freue mich jedes Mal drüber, nur die Musik zu hören. Und deswegen kriegt der von mir ganz klar eine 8.
Du hast gesagt, du hast ihn ja auch privat an. Du bist ja auch Musiker. Ist das auch die Art von Musik, die du auf die Bühne bringst? Er denkt danach, ich weiß nämlich, was er für Musik macht. Sag doch mal, was für Musik, wie würdest du die Musikrichtung, die du selber auf die Bühne bringst, bezeichnen?
Das würde ich als Industrial Rock bezeichnen.
Nee, also nicht ganz vergleichbar mit der Musik aus Totoro vielleicht.
Aber ich verrate mal, ich habe vor, auf der Musik von Totoro basierend, einen Song zu machen, der auch zu der Musik passt, die ich auf die Bühne bringe. Also
okay.
Darf man mal gespannt sein. Ich selber auch.
Du bist ja auch schon auf dem Wacken auch aufgetreten, aber wahrscheinlich dann nicht mit Totoro-Musik.
Doch, das kam auch nicht so gut an.
Okay. Was, also ich kann dir auch nur zustimmen, die Musik von Totoro ist nahezu perfekt. Also ich würde sogar sagen, die ist perfekt. Ich kann auch nichts anderes als 8 Punkte geben. Macht aber, das verändert tatsächlich da die Wertung. Was macht's denn mit deiner Zahl?
Also, ich hatte ja letztendlich als Gesamtergebnis bei Totoro eine 14,8. Dadurch, dass ich jetzt aber der Musik 8 Punkte gebe und einen Punkt deswegen oder jetzt ein der Faktor Musik halt dazukommt, komme ich auf ein letztendliches Ergebnis von 15 Punkten.
Ja, ich hatte eine 13,8 und komme letzten Endes jetzt auf eine Gesamtpunktzahl von genau 14 Punkten. Das heißt 15 bei dir, 14 bei mir. Damit ist der Film aber immer noch auf Platz 1. Mal sehen, ob sich das heute ändern wird. Denn wir kommen jetzt zu unserer persönlichen Meinung oder zu unseren Punkteauswertung für die letzten Glühwürmchen. Wie viele Punkte gibst du der Umsetzung?
Ich bin da voreingenommen, weil 3 Ghibli-Filme gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. 2 haben wir schon jetzt davon besprochen, Totoro und die Glühwürmchen. Und deswegen, die Glühwürmchen bekommen von mir, was die Umsetzung angeht, auf jeden Fall eine 8.
Tja, ich kann da auch nicht anders als mit ihr gehen und zu sagen, auch für mich natürlich nicht nur einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme, sondern auch wenn ich mir den nicht immer ansehen kann oder eigentlich am liebsten gar nicht mehr ansehen möchte, obwohl er so gut ist, kann ich auch nicht anders, weil ich einfach nicht, kann er nicht eigentlich ruhig bleiben? Ich bin ja jemand, der wirklich die ganze Zeit weint und ich lasse ja sonst in meinem normalen Leben keine Emotionen raus. Aber wenn ich diesen Film schaue, dann kann ich nicht anders. Auch selbst meine Katze im Hintergrund, die flippt auch schon aus, falls man die hört. Ich kann auch nicht anders als der Umsetzung auch 8 Punkte geben, ganz klar. Wie ist es mit Action?
Ja, Action. Da haben wir natürlich irgendwie den Brandbombenangriff der Amerikaner, das durcheinander wuselnde Bevölkerung. Aber irgendwie ist das für mich irgendwie nicht richtig Action. Und ich finde, bei diesem Film kann man auch nicht wirklich von Action reden, sondern ich würde das eher als Dramatik bezeichnen. Die Action des Films ist Dramatik und da bekommt er von mir ganz klar eine 7.
Ja, also ich finde schon, dass man auch diese Kriegsszenen, ja, Action, das ist schwierig, aber ich würde Dramatik auf jeden Fall mit als Faktor dazu nehmen und aber auch die Szenen mit bewerten, weil die sind klar actionreich, aber die sind auch sehr dramatisch. Ich kann auch nicht anders. Ich weiß nicht, ob wir heute uns vielleicht bei einigen Sachen unterscheiden werden. Hier zumindest auch nicht. Von mir auch 7 Punkte.
Was bei alles nach?
Naja, also einige unserer Hörer werden sich jetzt vielleicht beschweren und sagen, bei dem nächsten Punkt, warum habt ihr den Faktor Humor noch mit drin? Aber der gehört nun mal in unsere Skala. Und deswegen auch hier. Und ich glaube, bei Humor wird es keine 7 oder 8 bei dir, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Was Humor angeht, würde ich sagen, ist der von uns besprochenen Film bis jetzt derjenige, der am schlechtesten von mir bewertet wird. Der Film hat nicht mal Scheißhumor, der hat überhaupt keinen Humor. Obwohl es ein paar wirklich sehr, sehr schöne Momente gibt, wo man irgendwie auch mal lächeln kann, aber das ist nicht wirklich Humor. Ich denke da an die Szene, wo Setsuko der Krabbe hinterherläuft und dabei ein kleines Lied singt, um dann letztendlich vor einer verstorbenen Person, die nur mit einer Bambusmatte zugedeckt worden ist, landet und ihr Bruder kommt und sagt, ja, guck da nicht hin. Das ist für mich kein Humor, obwohl das eine sehr schöne Szene ist. Deswegen bewerte ich den Film nicht nach Humor, sondern nach den eher schönen Szenen. Und die sind nicht so, also jetzt die einen ein bisschen so zum Lächeln bringen. Und die sind halt eher spärlich gesät. Und deswegen gibt es bei mir eine 3.
Ja, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich, also viel lachen kann man in diesem Film tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt einmal gelacht habe. Aber diese schönen Szenen, die sind ja auch schon da. Und auch die würde ich da in dieses Kriterium mit einbeziehen. Und allerdings liegt ja über die ganze Zeit darüber noch so eine Art Schwermut, so eine Dramaturgie, die einen dann jetzt nicht tief in diese wirklich, ja auch vielleicht, wenn man diese Dramaturgie nicht sehen würde, amüsanten Szenen irgendwie reinlässt. Trotz allem sind sie auch für mich da und die sind auch wichtig. Allerdings haben sie mich nicht zum Lachen oder auch nicht zum Lächeln gebracht. Aber wenn ich die getrennt betrachte, dann gebe ich für den Humorfaktor, wie komisch es klingt, trotzdem 4 Punkte.
Alles klar.
Gut. Wie ist der Plot? Wie stehst du zum Plot?
Also wie gesagt, es ist ein Film, der mich wirklich sehr, sehr mitgenommen hat. Jedes Mal extrem mitnimmt, wenn ich ihn mir anschaue. Und der mich zu packen weiß. Und egal, wie oft ich ihn mir jetzt auch schon angeschaut habe, ich emotional jedes Mal wieder gefangen bin. Und ich finde einfach die Story und die Handlung und auch gerade der ganze psychologische Aspekt in dem Film extrem gelungen. Und deswegen gebe ich dem Film vom Plot her eine 8.
Ich kann tatsächlich auch nicht anders. Auch du begründest ja immer perfekt. Wie soll ich anders begründen, wenn du schon alles gesagt hast? Dieser Film ist einfach rund. Auch, wie gesagt, wenn ihn andere, viele bezeichnen ihn ja als Antikriegsfilm. Das haben wir nochmal rausgestellt. Auch abseits davon, die eigentliche Geschichte, die dahinter steckt, die fasziniert mich, interessiert mich, nimmt mich mit. Ich finde, auch das ist rundum gelungen, auch von mir eine 8. Wir schmeißen heute mit den Achtern um uns so ein bisschen. Das ist jetzt, wir haben zusammen schon 4 Achter. Ich glaube, wenn wir jetzt so, wir haben ja jetzt noch 2 Kriterien, die Musik und
den Heulsusen.
Und den Heulsusen-Faktor. Beim Heulsusen-Faktor, da kann es nicht anders sein.
8.
Aber lass uns bei der Musik erstmal bleiben. Die Heulsusen-Faktor ist immer unser Main-Event in der ersten Kategorie. Deswegen, wie viele Punkte gibst du bei der Musik?
So. Ich finde, die Musik ist jetzt nicht sonderlich vielschichtig. aber dieser eine Song, das eine Stück, was quasi durch den ganzen Film durchläuft, der immer wieder zu hören ist, der trägt die Dramatik des Films so ungemein. Insofern kann ich da weder nicht wirklich von einem Soundtrack sprechen, den ich jetzt bewerte, sondern von dem einen Song. Und dem gebe ich von der Wirkung her auf und auf die manipulative Wirkung auf den Film eine 7.
Eine 7 von deiner Seite. Du hast meistens, hast du schon gesagt, tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass die Musik sehr abwechslungsreich ist. Das ist der Film ja auch nicht. Sollte die Musik dann also auch nicht sein. Die Musik ist sehr tragend für den Film und trägt unglaublich zur Dramaturgie bei. Und gerade dieses eine Musikthema, was du gerade angesprochen hast, das ist so entscheidend. Allein wenn ich das höre und die Augen zu haben und dieses Musikthema höre, dann fange ich an zu weinen. Also das ist für mich in diesem Film fast noch wichtiger als in den Filmen zuvor, wobei natürlich die Musik bei Totoro unglaublich schön ist. Hier ist die Musik nicht schön, aber auch schön, aber extrem wichtig für diesen Film. Und ich gehe so weit und gebe hier noch eine 8 bei der Musik.
Wow, okay.
Kommen wir zum Heulsusen-Faktor.
8.
Mit der gleichen Begründung auch von mir 8 Punkte. So, was soll man anderes sagen? Also für diesen Film ist diese Kategorie erschaffen worden. Anders geht's nicht. Also mir fällt jetzt auch ad hoc kein Film ein, wo der Heulsusen-Faktor größer wäre als bei diesem Film. Also jetzt nicht, auch abseits vom Ghibli gibt es einige Filme sicherlich, aber das ist für mich also einer der traurigsten Filme aller Zeiten.
Also ich habe jetzt ein paar Serien geguckt, paar Anime-Serien, wo ich dann wirklich so bei den letzten 2 Folgen auch wie ein Schlosshund geheult habe. Aber das waren dann halt von 14 oder 24 Episoden halt erst die letzten beiden.
Ja.
Ne? Und insofern, und bei den Glühwürmchen fängt schon an beim allerersten Satz, den Seta sagt. Ne? Und insofern, ja, die 8 ist da 100% gerechtfertigt.
Also wir rechnen alles zusammen, teilen es durch 6, um das nochmal zu erklären, für die, die es noch nicht wissen.
So, ich habe bei der Gesamtpunktzahl des Zwischenergebnisses erstmal eine 6,8.
Du kommst auf 6,8. Ich komme tatsächlich, muss ein bisschen aufrunden.
Eigentlich wäre es 6,83, aber ich habe abgerundet.
Genau, das ist auch richtig. Bei mir ist es nämlich 7,16666666666666.
Da musst du ja aufrunden auf 7,2.
Ich komme auf 7,2. Siehst du, Mathematik aufgepasst, lieber Thomas. Warum bist du Musiker geworden und Fotograf? Du hättest auch Mathematiker werden können.
Ja, hätte ich.
7,2 und ich nehme es einfach vorweg. Mein persönlicher Geschmack, der Film bekommt von mir 8 Punkte.
Von mir auch.
Von dir auch, ja. Dafür bisher auf Platz 1 in meiner Rangliste mit 15,2 Punkten. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir sind es 14,8. Also bei mir ist es auf Platz 2. Totoro Platz 1 derzeitig noch. Weil irgendwie lache ich doch lieber mehr, als dass ich weine.
Ich eigentlich auch. Und das erschreckt mich jetzt, dass ich diesem Film trotzdem mehr Punkte irgendwie gegeben habe. Schön war es wieder mit dir, lieber Thomas. Hat sehr viel, obwohl das heute nicht passt in dem heutigen Podcast, bei dem heutigen Film, Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns und sehen uns in 2 Wochen wieder. Und die Hörer sind alle auch wieder dabei. Die werden uns nur hören, wenn es wieder heißt World of Ghibli. Die Abschiedsworte gehören dir.
Ja, da mache ich ein Geräusch zum Abschluss. Das ist nämlich die Original-Bonbon-Dose aus den letzten Glühwürmchen. So klingt sie, wenn sie noch gefüllt ist. Und solange sie noch gefüllt ist, ist das Leben nicht ganz so scheiße. Erst ab dem Moment, wo sie leer ist, geht's bergab. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gefüllte Bonbon-Dose. Sayonara.